NDR Info. Echo des Tages.
Es war eine diplomatisch wohl nicht sehr gelungene Leistung, was UN-Generalsekretär Ban Ki-moon da absolvierte. Erst lud er den Iran zur Syrien-Friedenskonferenz ein, dann musste er ihn wieder ausladen. Denn sonst wäre die Konferenz morgen wohl ganz geplatzt. Wir berichten und kommentieren. Weitere Themen. Erdogan in Brüssel. Nach 5 Jahren Pause kommt der türkische Ministerpräsident wieder zur EU. Schlag gegen Hacker. Bundesamt für Sicherheit knackt Datenspeicher von mutmaßlichen Betrügern. Totalschaden beim ADAC. VW geht auf Distanz. Und erschreckender Krankenhausreport. In den Kliniken sterben durch Fehler und Fusch mehr Menschen als im Straßenverkehr. Mein Name ist Hermann Krause. Einen schönen guten Abend. Die Lage in Kiew ist nach wie vor dramatisch. So versuchten die Sicherheitskräfte heute, einen Teil der Barrikaden vor dem Parlamentsgebäude abzuräumen. Es gelang ihnen aber nicht. Die Demonstranten attackierten mit Steinen und Knüppeln. Die Spezialeinheiten mussten sich zurückziehen. Wie das Ganze weitergehen soll, kann niemand vorhersagen. Eine politische Lösung ist jedenfalls nicht in Sicht. Die bisherigen Gespräche sind gescheitert. Mittlerweile hat sich auch Moskau zu Wort gemeldet. Von dort Christina Nagel.
Russlands Außenminister Sergei Lavrov zeigte sich sehr besorgt. Die politische Krise in der Ukraine drohe außer Kontrolle zu geraten. Die Pogrome, die Angriffe auf die Polizei, die Brandanschläge, Molotow-Cocktails, Sprengsätze, das ist furchtbar. Das widerspricht allen europäischen Verhaltensregeln. Ich persönlich bin der Ansicht, dass die Appelle der Oppositionsführer, vor allem von Vitali Klitschko, an die Vernunft der Demonstranten nur eines bedeuten, dass die Situation außer Kontrolle gerät. Klitschko hatte zugegeben, keinen Einfluss mehr auf die gewaltbereiten Demonstranten zu haben, die sich die zweite Nacht in Folge heftige Gefechte mit Sicherheitskräften geliefert hatten. Im Laufe des Tages beruhigte sich die Lage im Zentrum von Kiew etwas, nachdem sich unter anderem Priester zwischen die Lager gestellt hatten. Keine der beiden Seiten zeigte sich jedoch bereit, sich zurückzuziehen. Ein Versuch Klitschkos, heute noch einmal mit Präsident Janukowitsch persönlich zu sprechen, scheiterte. Es kam lediglich zu Gesprächen mit dem Leiter des Sicherheitsrates und der Justizministerin. Die Lage könne sich nur entspannen, wenn es zu einem Dialog zwischen der Opposition und der politischen Führung der Ukraine komme, nicht aber durch eine Einmischung von außen, betonte Russlands Außenminister Lavrov. Der Europäischen Union warf er vor, mit ihren Handlungen zusätzlich Öl ins Feuer zu gießen. Wir würden das vorziehen, wenn einige europäische Kollegen das nächste Mal mit Blick auf die politische Krise in der Ukraine nicht so ungeniert handeln würden. Dass Vertreter mehrerer europäischer Regierungen zum Maidan geeilt sind und an Anti-Regierungsdemonstrationen teilgenommen haben, in einem Land, zu dem sie diplomatische Beziehungen pflegen, das ist einfach unanständig. Genau das heizt diese Situation zusätzlich auf. Ein Seitenhieb wohl auch in Richtung des ehemaligen deutschen Außenministers Guido Westerwelle. Er hatte sich im Dezember in Kiew mit Oppositionsführern getroffen und sich unter die Demonstranten auf dem Unabhängigkeitsplatz gemischt. Lavrov betonte, ihm lägen Informationen vor, die klar darauf hindeuteten, dass das Ausland die Strippen ziehe. Leicht suffisant, merkte er an. Unsere Kollegen aus den USA haben Anfang Dezember während einer OSZE-Tagung in Kiew von der ukrainischen Regierung gefordert, auf die Stimme des Volkes zu hören. Falls nicht, sagten sie, würde das Land im Chaos versinken. Ob das eine Prophezeiung war oder weise Voraussicht, ich weiß es nicht. Klar sei, dass jemand an dem Chaos interessiert sei. Russland sei es jedenfalls nicht.
Und die Agenturen melden, dass insgesamt 50 Demonstranten festgenommen wurden und 35 Journalisten mittlerweile verletzt sind. Der türkische Ministerpräsident hat in den letzten Wochen keine gute Figur gemacht. Nachdem bekannt wurde, dass die Söhne einiger seiner Minister und vermutlich auch sein eigener in einen riesigen Korruptionsskandal verwickelt sind, hat er ermittelnde Staatsanwälte, kritische Richter, Polizisten und auch Redakteure staatlicher Medien entlassen. Schuld an alledem sei nur das Ausland, eine Intrige. Mehr ist Erdogan bisher nicht eingefallen. Heute nun reiste er nach 5 Jahren Pause wieder einmal nach Brüssel zur EU. Von dort Daniel Pokhara.
Die Türkei bleibt Beitrittskandidatin. Die Verhandlungen gehen weiter. Aber darüber, wie in einem demokratischen Staat Gewaltenteilung zu funktionieren hat, gibt es zwischen der Europäischen Union und der Türkei unterschiedliche Auffassungen. Kommissionspräsident Barroso machte seinem Gast Erdogan deutlich, dass ihm der Einfluss der türkischen Politik auf die Justiz des Landes Sorgen bereitet. Und Ratspräsident Van Rompuy sagte: Ich betone, dass die Türkei als Beitrittskandidatin gewisse Kriterien erfüllen muss. Dazu gehören Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung. Hier darf es keine Rückschritte geben und die Justiz muss ohne Diskriminierung oder Bevorzugung funktionieren. Der türkische Ministerpräsident ließ sich mit der Antwort auf diese Aufforderung Zeit, sprach zunächst über die europäische Krisenpolitik, über Syrien und über Zypern, bevor er ein Verständnis von Gewaltenteilung zum Besten gab, das für westeuropäische Ohren, gelinde gesagt, gewöhnungsbedürftig klingt. Zur Objektivität und Unabhängigkeit der Justiz. Wenn die Justiz ihre Macht auf nicht unabhängige Weise nutzen will, dann ist das ein Problem. Dann müssen wir dafür sorgen, dass sie wieder objektiv und unabhängig wird. Und das muss der Gesetzgeber machen. Wenn die Justiz eine gesonderte Gewalt ist, dann führt das zur Herrschaft der Justiz und nicht zur Demokratie. Für uns ist die Macht des Volkes die überlegene Gewalt. Das Volk wird in der Legislative repräsentiert und deshalb muss die auch die notwendigen Regeln machen. Hintergrund dieser Diskussion ist die Korruptionsaffäre, in die die türkische Regierung verstrickt ist. Die Ermittlungen in der Affäre bezeichnet Erdogan als Verschwörung und hat hunderte Polizisten strafversetzen lassen. Dass diese und die Vorfälle im vergangenen Sommer, als Sicherheitskräfte auf dem Taksim-Platz in Istanbul auf Demonstranten einschlugen, einen Beitritt der Türkei zur EU verhindern, das will ganz offensichtlich weder Erdogan noch Van Rompuy noch Kommissionspräsident Barroso. Denn
die European Union und Türkei sind close allies.
Die Europäische Union und die Türkei sind enge Verbündete. Diese fruchtbare Partnerschaft müssen wir vertiefen. Sie reicht von Handel über Zölle und Energiepolitik bis hin zum Kampf gegen Terrorismus. Doch auch Barroso machte deutlich, dass er von der Türkei Reformen in Sachen Rechtsstaatlichkeit erwartet und bot wohl nicht ganz ohne Suffisanz Hilfe der EU an. Ich will sehr deutlich machen, die Türkei ist hierbei nicht alleine. Herr Ministerpräsident, wir helfen Ihnen gerne dabei.
Erdogan bei der EU. Aus Brüssel war das Daniel Pokraka. Zwischen den beiden Pressekonferenzen lagen weniger als 24 Stunden. Erst verkündete UN-Generalsekretär Ban Ki-moon, dass er den Iran in letzter Minute doch noch zur Syrien-Friedenskonferenz in die Schweiz eingeladen habe. Knapp einen Tag später ließ Ban durch einen Sprecher aber dann ausrichten, dass er den Iran wieder ausgeladen habe. Mittlerweile steht fest, die Vertreter der syrischen Opposition hätten sich wohl geweigert, mit den Iranern an einem Tisch zu sitzen. Dann wäre die Konferenz sofort geplatzt. Wie in Teheran auf all dies reagiert wird, dazu nun aus der iranischen Hauptstadt Reinhard Baumgarten.
Die Regierung in Teheran reagiert nüchtern und gelassen auf die Ausladung von der Einladung. Die Sprecherin des iranischen Außenministeriums, Marzia Afram, sagte heute Vormittag bei einer Pressekonferenz: Wir bedauern das. Zu bedauern ist auch, dass Generalsekretär Ban Ki-moon seine eigene Initiative unter Druck zurückgenommen hat. Wir hoffen und erwarten, dass er die eigentlichen Gründe für diesen Schritt bekannt macht. Im Kern geht es um die Frage, ob Irans Außenminister Mohammad Javad Zarif dem UN-Generalsekretär zugesagt hat, der Iran werde das Kommuniqué der Genf I-Friedenskonferenz anerkennen. Darin, so die Deutung Washingtons, sei von einer Übergangsregierung in Syrien ohne Beteiligung Bashar al-Assads die Rede. Moskau deutet das anders, ebenso Teheran. Die USA beharren dennoch darauf, dass der Iran die Abmachung von Genf I in ihrem Sinne öffentlich anerkennt. Dr. Zarif und unser UN-Botschafter in New York haben gegenüber Ban Ki-moon deutlich gesagt, dass der Iran keine Vorbedingungen akzeptiert. Es ist zwischen ihnen in keiner Weise um eine Ausnahme für den Iran gegangen. Der Iran, so betont Sprecherin Afram, habe zu keinem Zeitpunkt darauf bestanden, zur Friedenskonferenz eingeladen zu werden, sondern die Bereitschaft zur Teilnahme bekundet. In der iranischen Bevölkerung spielt das Thema Syrien nur eine sehr untergeordnete Rolle. Zu sehr sind die Menschen mit der Bewältigung des schwieriger werdenden Alltags beschäftigt. Stimmen aus Teheran zur Ausladung nach der Einladung. Der Iran müsste eigentlich teilnehmen, meint der Rentner Ruhollah. Der Iran, erklärt der 64-Jährige, hätte sich in Genf als Regionalmacht präsentieren, positiv mitwirken und den internationalen Forderungen nachkommen können. Ohne aktive Beteiligung müssen wir abwarten und sehen, inwieweit der Iran zur Zusammenarbeit bereit ist. Der Iran spiele keine große Rolle, findet der 28-jährige Bahram. Dann aber meint er, das Land könnte aber Probleme machen. Washington hat diese Erfahrung sowohl in Afghanistan als auch im Irak gemacht, wo die amerikanischen Bemühungen gründlich schiefgegangen sind, gegen Teheran neue politische Ordnungen zu schaffen.
Das Schlachten und Morden in Syrien geht derweil ungehindert weiter, deshalb ruhen die Hoffnungen nun auf der morgigen Friedenskonferenz. Skeptiker allerdings glauben, dass weder Präsident Assad noch die Hisbollah noch Al-Qaida noch die westlich orientierten Rebellen zu Friedensgesprächen wirklich bereit sind. Die Forderungen bei allen Beteiligten seien nämlich enorm hoch, keiner wolle nachgeben, sagen Beobachter. Möglicherweise hätte der Iran, der international wieder eine wichtige Rolle spielen will, da geholfen, die Fronten aufzuweichen. Ein Kommentar zu alledem von Andreas Zumach.
Die Ausladung Irans von der internationalen Syrien-Konferenz durch Ban Ki-moon kaum 24 Stunden nach der Einladung ist ein höchst peinliches diplomatisches Desaster und der größte Fehler, den ein UNO-Generalsekretär seit vielen Jahrzehnten begangen hat. Der Fehler wiegt umso schwerer, weil Ban mit seiner nach eigener Darstellung vorab mit Moskau und mit Washington abgesprochenen Einladung an Teheran zunächst völlig richtig gehandelt hatte. Wer eine Beilegung des Syrien-Konfliktes ernsthaft anstrebt, muss an den entsprechenden Verhandlungen neben den Ländern, die wie Saudi-Arabien, Katar und die Türkei die syrischen Rebellen unterstützen, natürlich auch Iran und andere Akteure beteiligen, die auf Seiten der Regierung Assad stehen. Aus dieser Einschätzung heraus hatten der UNO-Generalsekretär und sein Vorgänger und erster Syrien-Unterhändler Kofi Annan bereits für eine Einladung Irans zu der ersten Genfer Syrien-Konferenz im Juni 2012 plädiert. Sie scheiterten aber am zunächst kompromisslosen Widerstand der USA. Deshalb trat Annan damals von seinem Amt als UNO-Unterhändler für Syrien zurück. Aber einer Teilnahme Irans an der zweiten Genfer Konferenz hatte Washington zuletzt zugestimmt unter der Bedingung, dass sich Teheran vorab auf das Verhandlungsziel der Bildung einer Übergangsregierung in Damaskus ohne Assad verpflichtet. Diese Bedingung habe Teheran erfüllt, erklärte der UNO-Generalsekretär noch am Sonntag nach mehreren Gesprächen mit dem iranischen Außenminister. In seiner Ausladungsbegründung behauptet Ban nun das glatte Gegenteil. Wenn der UNO-Generalsekretär für diesen Widerspruch nicht noch eine glaubwürdige Erklärung liefert, sollte er zurücktreten. Doch selbst wenn der iranische Außenminister morgen früh im Konferenzsaal von Montreux dabei wäre, wären die Aussichten auf einen baldigen Verhandlungserfolg äußerst gering. Denn die Vorstellungen der in Montreux und ab Freitag in Genf vertretenen syrischen Konfliktparteien über die politische Zukunft ihres Landes schließen sich gegenseitig völlig aus. Unter diesen Umständen wäre bereits die Einigung auf eine Waffenruhe zumindest in Teilen Syriens und auf humanitäre Korridore zur Versorgung der notleidenden Bevölkerungen ein großer Erfolg. Dieser Erfolg kann allerdings jederzeit sabotiert werden von den mit dem Al-Qaida-Terrornetzwerk verbundenen islamistischen Milizen und anderen Gewaltakteuren, die auf dem syrischen Schlachtfeld immer mehr an Boden und Einfluss gewinnen, an den Verhandlungen in der fernen Schweiz aber nicht beteiligt sind.
Die Ausgangslage vor der morgigen Friedenskonferenz, das war ein Kommentar von Andreas Zumach. Als Folge der NSA-Ausspäh-Affäre ist das Verhältnis zwischen den USA und Europa sehr gespannt. So haben sich mehrere Politiker hierzulande dafür ausgesprochen, Druck auf die USA auszuüben, indem zum Beispiel Gespräche über das Freihandelsabkommen ausgesetzt werden. Dies ist heute geschehen, allerdings ohne dass wohl ein Zusammenhang besteht zwischen dem ewigen Lauschangriff der USA und diesem Aussetzen der Gespräche. Jedenfalls scheint das so. Aus Brüssel, Wolfgang Landmesser.
Wir haben verstanden, das ist die Botschaft der EU-Kommission. Mit der öffentlichen Befragung zum Thema Investitionsschutz geht die Behörde jetzt in die Offensive. John Clancy, Sprecher von Handelskommissar Karel de Gucht. Gerade in Deutschland gibt es klare Bedenken. Da hören wir zu, wir bauen das ein und wir ergreifen mit dieser Anhörung die Initiative. Nichtregierungsorganisationen hatten die Verhandlungen mit den USA über ein Freihandelsabkommen massiv kritisiert. Über die Klauseln zum Investitionsschutz könnten amerikanische Unternehmen europäische Standards beim Umwelt- und Verbraucherschutz aushebeln, sagen die NGOs, indem sie vor speziellen Schiedsgerichten dagegen klagen. Johannes Gleis, Sprecher des Europäischen Verbraucherverbandes BEUC, begrüßt die Entscheidung der EU-Kommission.
Nun hat die Europäische Kommission endlich die Handbremse gezogen. Das ist unserer Meinung nach auch ein überfälliger Schritt. Wir sind der Meinung, dass so ein Schiedsverfahren in einem Freihandelsabkommen zwischen Europa und den USA nichts zu suchen hat. Es gibt andere Mittel für Unternehmen, um ihr Recht einzuklagen. Dafür braucht es keine privaten Schiedsgerichte.
So würden Unternehmen immer wieder gegen Regierungen klagen, die neue Schutzregeln beschließen wollten.
Zum Beispiel klagt Philip Morris gegen Australien, weil diese einheitliche Zigarettenboxen einführen wollen. Es gibt eine Klage Vattenfalls gegen die Bundesregierung wegen des Atomausstiegs oder ein kanadischer Ölmulti hat Kanada verklagt, weil es ein Moratorium gibt zum Abbau von Schiefergas. Und wir sehen nicht ein, dass, um solche Ziele zu erreichen, hier noch ein extra Verfahren eingeführt werden muss.
Die EU-Kommission kann die Kritik nachvollziehen und will genau solche Fälle in Zukunft verhindern, so John Clancy. Die Behörde sei auf einer Linie mit den Nichtregierungsorganisationen, wenn es darum gehe, millionenschwere Schadenersatzklagen von Unternehmen zu verhindern. Seit 2010 arbeiten wir an einem modernen System zum Investitionsschutz. Unser Ziel ist ganz klar, dass wir die Schlupflöcher, die es in den Abkommen bisher gab, schließen wollen. Für skrupellose Anwaltsfirmen, die im Namen von Großkonzernen aktiv werden. Ein faires und transparentes System zum Schutz von Investitionen sei das Ziel. Ab Anfang März will die Behörde den Verhandlungstext zur Diskussion stellen. 3 Monate lang können Nichtregierungsorganisationen, Unternehmen und andere Interessierte ihre Meinung dazu sagen. Und dann werde der Text womöglich verändert, verspricht der Sprecher des EU-Handelskommissars.
So it's very important that we draw these conclusions.
Es ist wichtig, dass wir die Schlussfolgerungen aus den Hinweisen ziehen. Dann werden wir mit den Mitgliedstaaten über die nächsten Schritte reden. Die zuständigen Minister der 28 Mitgliedsländer müssen die Verhandlungsposition also noch absegnen. Inzwischen gehen die Verhandlungen über die anderen Themen des Handelsabkommens mit den USA weiter. Die EU und die Amerikaner wollen alle möglichen Hindernisse für den Handel abbauen. Das geht von Zöllen über unterschiedliche Sicherheitsstandards für Autos bis hin zur Landwirtschaft. Wolfgang Landmesser, Brüssel.
Gespräche über Teile des Freihandelsabkommens sind ausgesetzt. Wer der Kollege war, haben wir gerade noch mal gesagt. In Paris geben sich deutsche Politiker derzeit die Klinke in die Hand. Nach Bundeskanzlerin Angela Merkel reiste am Montag Verteidigungsminister Ursula von der Leyen in die französische Hauptstadt. Heute nun folgte Außenminister Frank-Walter Steinmeier. Die Botschaft von beiden Seiten ist eindeutig: Zusammenarbeit auf allen Gebieten und dicke Freundschaft. So wollen die Außenminister demnächst sogar zusammen verreisen. Dienstlich, versteht sich.
Schluss mit dem Stillstand und den leeren Ritualen. Deutschland und Frankreich proben den Neuanfang. Die Außenminister beider Länder haben sich darauf verständigt, sich künftig so eng wie nie zuvor abzustimmen. Nur einen Monat nach seiner Rückkehr ins Amt demonstrierte Frank-Walter Steinmeier ganz bewusst an der Seite seines französischen Amtskollegen Fabius, welches Maß an Einvernehmen und Vertrautheit zwischen den beiden herrscht.
Laurent, ich darf mich ganz herzlich bedanken, nicht nur für die freundliche Einladung. Ich glaube, ich bin jetzt zum dritten Mal in 2 Wochen hier bei dir zu Gast im Quai d'Orsay. Ich habe fast das Gefühl, mich langsam hier heimisch zu fühlen. Aber es soll auch ein Signal sein. Laurent und ich haben uns von Anfang an versprochen, bei unserem ersten Zusammentreffen dieser Allianz einen neuen Schwung zu geben.
Dass es den beiden Chefdiplomaten tatsächlich um mehr geht als um die oft gehörten Beschwörungsformeln, machte Fabius deutlich, als er Form und Inhalt der künftigen Kooperation beschrieb.
Désormais, nous nous consulterons systématiquement.
Ab sofort stimmen wir uns vor jedem Treffen der EU-Außenminister ab, um unsere Positionen möglichst anzugleichen. Wir haben beschlossen, gemeinsame Auslandsreisen zu unternehmen in Regionen, die für unsere beiden Länder und für die EU wichtig sind. Und falls gewünscht, werden wir vor dem Bundestag und der Nationalversammlung über diese Reisen berichten.
Et nous pourrons rendre compte ensemble de ces déplacements,
devant le Bundestag et devant l'Assemblée nationale.
Die erste gemeinsame Auslandsreise führt nach Georgien und Moldawien. Im Europawahlkampf treten Fabius und Steinmeier zusammen auf, und zwar in beiden Ländern, um den Europaskeptikern ihre Vorstellung von der künftigen Rolle des Kontinents entgegenzusetzen. Und auch das Gedenken 100 Jahre nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs wollen die beiden Minister Seite an Seite bestreiten.
Der deutsche Außenminister fühlt sich heimisch in Paris. Von dort war das Andreas Teska. Millionen Internetnutzer melden sich jeden Tag mit E-Mail-Adressen und mit Passwörtern bei Online-Shops oder sozialen Netzwerken an. Um zu kaufen, zu chatten oder auch online zu bezahlen. Aber das Ganze ist unsicher. Denn das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik in Bonn hat wohl eher durch Zufall herausgefunden, dass die Codes und Adressen von ca. 16 Millionen Internetnutzern bereits gehackt sind. Das heißt, sie sind auch anderen Menschen zugänglich. Über das, was bisher bekannt ist, Wolfgang Zimmer.
Es ist ein Identitätsdiebstahl riesigen Ausmaßes. Die Ermittler haben bei der Überprüfung krimineller Online-Netzwerke, sogenannter Botnets, rund 16 Millionen E-Mail-Adressen mit den dazugehörigen Passwörtern entdeckt. Wo diese ganz persönlichen Daten herkommen, wird derzeit noch ermittelt. Tim Griese vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hält verschiedene Quellen für möglich.
Das muss nicht unbedingt das E-Mail-Account sein, sondern es können auch andere Online-Konten sein, für die ich eben die E-Mail-Adresse als Benutzername habe. Das kann der Online-Shop sein, das kann ein soziales Netzwerk sein, wo ich eben als Benutzername dann meine Mailadresse nehme und dann eben ein Passwort dazu habe.
Immer wieder stoßen Ermittlungsbehörden auf solche Botnetze. Das sind illegale, automatisierte Computerprogramme, die nur dazu dienen, geheime Informationen zu sammeln.
Botnetze werden von Online-Kriminellen zusammengeschaltet aus gekaperten Rechnern. Also das können Rechner von ganz normalen Internetnutzern eben sein, die unzureichend geschützt waren im Internet und deswegen von den Angreifern übernommen werden konnten. Und die schalten das dann eben zusammen zu einem großen Netzwerk.
Die Besitzer der betroffenen Geräte merken überhaupt nicht, dass sie Teil eines riesigen Spionageprogramms sind. Deshalb hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, auch eine neue Webseite eingerichtet, auf der sich jeder darüber informieren kann, ob sein Computer betroffen ist. BSI-Sprecher Tim Griese.
Sie können die Webseite aufrufen, die wir eingerichtet haben, www.sicherheitstest.bsi.de. Dort haben Sie die Möglichkeit, Ihre E-Mail-Adresse einzugeben, auf Überprüfen zu klicken und wir gleichen dann eben diese E-Mail-Adresse mit den Daten ab, die uns vorliegen. Wenn die E-Mail-Adresse dabei ist, wenn Sie betroffen sind, bekommen Sie eine E-Mail an diese Adresse zurück.
Dazu gibt es dann Hinweise, was zu tun ist. Betroffene sollten auf jeden Fall ihren Rechner mit einem Virenschutzprogramm säubern und ihre Passwörter ändern. Identitätsdiebstahl ist eines der größten Risiken bei der Internetnutzung. Wenn die Daten in die falschen Hände geraten, kann das für die Betroffenen gefährlich werden, weil viele Internetnutzer ihr E-Mail-Passwort auch für Internetdienste, Online-Shops oder soziale Netzwerke benutzen. Online-Kriminelle eignen sich diese digitalen Daten an, um auf fremde Kosten einzukaufen oder sich Geld zu besorgen.
Und das größte Problem ist, dass die meisten Menschen immer dasselbe Passwort für verschiedenste Anwendungen benutzen. Wolfgang Zimmer war das aus Bonn. Dass es in unseren Krankenhäusern nicht immer so zugeht, wie es sich der Patient wünscht, das ist allgemein bekannt. Besonders die Angst vor Keimen in deutschen Krankenhäusern ist berechtigt. Viele Kliniken bekommen dieses Problem hierzulande nicht in den Griff. Aber geradezu skandalös ist das, was das Institut für Gesundheitssystemforschung der Uni Witten herausgefunden hat. Demnach sterben durch Fehler und Fusch mehr Menschen in Krankenhäusern als bei Verkehrsunfällen. Endstation Klinik. Dazu Kerstin Steinbrecher.
Wer ins Krankenhaus muss, geht davon aus, dass er gesünder rauskommt, als er reingeht. In den allermeisten Fällen ist das auch so, bestätigt Professor Max Gerards von der Uni Witten-Herdecke und Mitherausgeber des Krankenhausreports.
Dennoch ist aber die Tatsache nicht zu verleugnen, dass im Krankenhaus zwar viele Chancen für Gesundheit bestehen, aber Krankenhausbehandlung hat auch Risiken.
Sagt Gerards und zählt auf. 19 Millionen Behandlungsfälle gibt es im Jahr. Dabei treten in 5-10% der Fälle unerwünschte Ereignisse auf. In 1% der Fälle kommt es gar zu einem Schaden. Bei immerhin 19.000 Fällen ist der Schaden maximal. So viele Behandlungen enden tödlich. 19.000, das ist, darauf muss man hinweisen, nur ein Promille aller Behandlungsfälle. Trotzdem findet auch Professor Gerards.
Ein Fall pro 1.000 bedeutet und 19.000 pro Jahr bedeutet natürlich, dass das viel mehr Todesfälle sind als zum Beispiel im Straßenverkehr.
Die Gründe dafür sind vielfältig, zum Beispiel Komplikationen bei Operationen. Gerade hier gilt, Übung macht den Meister. Gut ablesbar ist das in Zahlen, etwa zur künstlichen Hüfte. Müssen im Mittel rund 4% der Patienten binnen Jahresfrist erneut operiert werden, schwanken die Zahlen von Krankenhaus zu Krankenhaus erheblich. Beim besten Viertel aller Krankenhäuser sind es nur 2,6%. Immer wieder kommt es auch zu Fehlern bei der Medikamentenabgabe. Ein weiterer Dauerbrenner, mangelnde Hygiene in Krankenhäusern. Bei 4-5% der Krankenhausbehandlungen kommt es zu Infektionen. Rund ein Drittel davon wäre vermeidbar, schätzt der Experte Geratz. Sein Rat: Lernen, analysieren, Abhilfe schaffen. Voraussetzung dafür eine neue Fehlerkultur.
Wir müssen in den Krankenhäusern erreichen, dass offen über Fehler gesprochen werden kann.
Der Anspruch der Bundesärztekammer kam prompt. Man kehre Fehler keinesfalls unter den Tisch, sondern lerne daraus. Der AOK unterstellt die Kammer ein durchsichtiges politisches Manöver, um ihrer eigenen Forderung Nachdruck zu verleihen, nur noch für gute Qualität zu zahlen. Und richtig, genau diese Forderung erhebt AOK-Vorstand Uwe D. Sein Argument: Das sei auch im Interesse guter Ärzte.
Stellen Sie sich einfach vor, wenn Sie auf Seiten der Ärzte wären, wie deprimierend das ist, wenn derjenige, der sich jeden Tag darum bemüht, möglichst gut zu sein, den gleichen Anreiz bekommt wie jemand, der dies nicht tut.
Großes Wohlwollen für die Position der AOK dagegen von der Union. Sieht sie sich doch in ihrem Vorhaben bestätigt, das Thema Qualität zum Schwerpunkt der nächsten 4 Regierungsjahre zu machen und gar ein eigenes Institut zur Qualitätssicherung zu gründen. Gut so, findet AOK-Vorstand D. Perspektivisch fordert er aber auch einen Umbau der Krankenhauslandschaft. Sprich, nicht jedes Krankenhaus müsse in Zukunft alles machen. Darauf müsse die Politik ihr politisches Navigationsgerät nun ausrichten.
Fehler und Fusch in Krankenhäusern, das war ein Bericht von Kerstin Steinbrecher. Es ist so etwas wie ein Totalschaden, was der ADAC da zurzeit erleidet, und die Reparatur ist äußerst schwierig. Die Behauptung, allein der Kommunikationschef beim ADAC sei für alle Fehler verantwortlich, dies glauben die wenigsten. Und die Reaktionen sind entsprechend. Die Zahl der Austritte ist angestiegen und große Autokonzerne wie zum Beispiel Volkswagen gehen auf Distanz. Von wegen Lieblingsauto der Deutschen, dieser ADAC-Titel ist im Moment ein Muster ohne Wert.
Die Automobilbranche ist beunruhigt. VW hat beschlossen, nach dem Manipulationsgeständnis zunächst nicht mit der Auszeichnung Gelber Engel zu werben. Entsprechende Anzeigenpläne wurden zurückgezogen. Ein Sprecher sagte, der Preis sei beschädigt, für den ADAC sei ein Imageschaden entstanden. Der Wolfsburger Autokonzern fordert jetzt vom Autoclub vollständige Aufklärung. Der ADAC müsse seine Bewertungen transparent machen, hieß es. Auch BMW, Daimler und der Verband der deutschen Automobilindustrie schließen sich dieser Forderung an. Nach dem Rücktritt seines Pressechefs Ramstetter versprach der ADAC Umstrukturierung. Weitere personelle Konsequenzen lehnt der Club aber zunächst ab. Präsident Meyer wird mit den Worten zitiert: Wenn der Wind von vorne kommt, muss man das auch mal aushalten können. Er, Meyer, verstehe sich als Garant der Aufklärung. Kritik kommt vom ehemaligen VW-Kommunikationschef Klaus Cox. Nicht nur Ramstetter, sondern das gesamte ADAC-Management müsse zurücktreten, sagte er im Hessischen Rundfunk.
Ich sage Ihnen als Insider, der Pressechef war der Sündenbock, aber alle dort, jedenfalls in der Leitung, haben verstanden, was die Pressepolitik des ADAC war. Und die bestand darin, auf Zeitungen, auf Hörfunksender, auf Fernsehanstalten massivsten Druck auszuüben, wenn über den ADAC negativ berichtet wurde.
Der ADAC müsse zudem wie ein Großkonzern organisiert werden, so Cox.
Das heißt, er braucht Aufsichtsrat, er braucht Kontrolle, er braucht Betriebsrat. Was für jedes andere Unternehmen der Republik gilt, muss auch für die gelbe Macht gelten.
Auch die Staatsanwaltschaft München hat sich eingeschaltet. Im Rahmen einer Vorprüfung untersucht sie, ob möglicherweise eine Straftat vorliegt. Bislang aber sei kein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, hieß es. Derweil werden immer mehr Stimmen laut, die nicht nur Manipulationen bei der Umfrage zum Gelben Engel sehen, sondern die auch andere ADAC-Testergebnisse anzweifeln. Beispiel Werkstatttests. In der aktuellen Untersuchung schnitten die freien Werkstätten nur mäßig ab. Der Sprecher des Verbandes der unabhängigen Kfz-Sachverständigen Galifi kritisiert:
Es werden seit Jahrzehnten immer die gleichen Werkstatttests durchgeführt. Werkstätten, die wirklich clever sind, die wissen sich darauf einzustellen, die wissen ganz genau, in der Endannahme müssen die 10 Punkte abgearbeitet werden, die Jahrzehnte immer die gleichen sind.
Und das zum Nachteil von Werkstätten, die nicht gewusst hätten, was bei den Tests auf sie zukomme. Der Verband der Autohöfe zweifelt zudem an der Neutralität der ADAC-Raststättentests. Bei der jüngsten Erhebung erhielten die Autohöfe im Vergleich zu Raststätten schlechte Noten. Das entspricht laut Verband aber nicht der Kundenmeinung. Der Skandal um gefälschte Zahlen beim Gelben Engel wird wohl auch den Verkehrsgerichtstag VGT in Goslar in der kommenden Woche beschäftigen. Traditionell ist der ADAC dort stark vertreten. VGT-Präsident Kai Nehm geht davon aus, dass die Affäre von den eigentlichen Themen ablenken wird. Nehm sagte wörtlich: Ich hoffe, dass es nicht so schlimm wird.
Schatten auf den gelben Engeln. Mit diesem Bericht über den ADAC von Claudia Plass geht das Echo des Tages zu Ende. Mein Name ist Hammer Krause. Wir wünschen einen schönen Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.